Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Heute spricht Julia Ortner mit Heimo Leposchitz über das strategische Problem der FPÖ mit der ÖVP. Oder wie viel Strache steckt eigentlich in Kurz?
Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über das strategische Problem der FPÖ mit der ÖVP sprechen möchte, auch aus seiner langjährigen Beobachtung und Erfahrung. Heimo Leposchitz war als Pressesprecher für die FPÖ, dann nach der Parteitrennung für das BZÖ tätig. In der Bundespolitik war er das ab 2004, zuerst als Sprecher im Sozialministerium von Ursula Haubner, dann ab 2007 bis zum Ende der Zeit der Parlamentspartei BZÖ, Ende 2013, Anfang 2014, als der Bundespressesprecher der Partei. Nach seinem Ausscheiden aus dem Politikbetrieb gründete er eine Beratungsfirma gemeinsam mit dem ehemaligen BZÖ-Politiker Stefan Petzner. Und Ende 2015 haben sich die beruflichen Wege der beiden getrennt. Leposchitz ist heute als Strategieberater für Wirtschaft und Politik tätig. Freue mich, dass du da bist, Heimo.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Wir legen ja immer offen, woher wir die Gäste, die bei uns sind, kennen, warum wir per Du sind, auch im Fall des Falles, so wie bei uns beiden. Wir beide kennen uns einfach von der Arbeit, haben uns, also wenn ich recherchiert habe bei dir oder im Parlament bei Anlässen, Arbeitsanlässen getroffen. Man muss ja sagen, in Österreich sind ja nicht nur sehr viele Journalisten und Politiker per Du, sondern noch mehr, also was ich immer problematisch finde, mit Politikern per Du zu sein, ich persönlich und eher vermeide, aber es sind natürlich noch mehr Presseleute, Pressemenschen und Journalisten per Du. Ich würde sagen, das ist eine allgemeine Unsitte, gerade bei eher gleichaltrigen Leuten.
Wobei wir sagen müssen, für österreichische Verhältnisse sind wir beide eigentlich relativ wenig verhabert.
Das stimmt. Wir sind beide sehr unverhabert und wir finden das richtig. Die andere Frage, die wir am Anfang immer zu Beginn stellen, ist, berätst du derzeit in diesem Wahlkampf eine politische Partei? Hast du irgendein Mandat?
Ein ganz klares Nein.
Man könnte den Eindruck gewinnen, man hat das natürlich auch bei anderen Leuten, zum Beispiel bei Rudi Fussi, der Berater ist, oder bei Daniel Kapp, der auch Berater ist. Da hat man oft das Gefühl, die sagen alle, wir haben kein Beratungsmandat, wenn man sie jetzt fragt. Man hat aber das Gefühl, ihr seid doch alle ein bisschen unterwegs für Parteien, die eurer Meinung, eurem Weltbild nahestehen. Also ist das einfach alles nur deine Meinung, wenn du auf Twitter unterwegs bist?
Das ist eine Meinung, aber auch eine Analyse. Und bei mir ist es natürlich auffällig, weil es kaum bürgerliche, rechte Kommentatoren auf Twitter gibt. Also im linken, rot-grünen Mainstream fällt dann eine andere Stimme auf und ab und zu macht es einfach auch Spaß, die Mehrheitsmeinung zu provozieren.
Das ist anders als auf Facebook, wo natürlich sozusagen auch andere Weltanschauungen stärker sind, ist das auf Twitter mehr in diesem
aber
Bereich.
Ich glaub, Facebook nutze ich persönlich nicht für Politik, nicht sondern für eher politische. Für private Dinge, weil man einfach sehr viele Leute hat, die nicht in dieser Politikblase sind und die einfach an der Dauer belästigt werden mit politischer Meinung von anderen. Die sind durchaus alle über 18 und können sich eine Meinung selber bilden.
Wenn wir jetzt zu unserem Thema gehen, wir haben jetzt diese sogenannte Silberstein-Affäre im österreichischen Wahlkampf, die also quasi alles überdeckt derzeit, inhaltlich sehr stark. Also da geht es um die Sitten, die rund um diesen von der SPÖ engagierten Wahlkampfexperten Thal Silberstein eingerissen sind und diese Dinge, die immer weitere Kreise ziehen. Fast jeden Tag gab es da Neuigkeiten, die alles überschatten. Die SPÖ, aber auch die ÖVP verstricken sich da in gegenseitige Beschuldigungen. Wir haben Sonntagabend das Puls-4-Duell zwischen Christian Kern und Sebastian Kurz gesehen. Das war wie so eine Strindberg-Szenerie, finde ich. Und der Christian Strache muss eigentlich jetzt Thal Silberstein echt dankbar sein, finde ich, dass er sozusagen mit diesem Thema den Wahlkampf so in eine Dynamik gebracht hat. Denn was wäre ohne diese Affäre mit dem FPÖ-Wahlkampf passiert? Die FPÖ hätte doch zwischen den beiden neuen Parteichefs, also Christian Kern und Sebastian Kurz, wäre es doch nicht leicht gewesen.
Das Spannende wird ja nicht sein, wirklich der 15. Oktober, sondern was ist ab dem 16. Oktober? Welche Mehrheiten werden sich bilden? Wo gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Und wenn der prognostizierte Wahlsieger Sebastian Kurz mehrere Möglichkeiten hat? Was man so hört, bieten sich sehr viele Parteien schon an, sind im Kotau-Kurs auf Kurz. Und man wird dann sehen. Jetzt die Frage ist, Silberstein, ich glaube nicht, dass irgendwer in Österreichs Politik dankbar für Silberstein sein soll.
Auch der Herr Strache nicht. Glaubst du, dass es ihm eine bessere Position verschafft? Vielleicht?
Nein, glaube ich nicht wirklich, weil der FPÖ-Wahlkampf, es ist, unterstützt ihn vielleicht, möglicherweise, aber der FPÖ-Wahlkampf war von Anfang an auf Regierungsfähigkeit, Bürgerlichkeit ausgelegt. Man darf nicht vergessen, worum geht es in diesem Wahlkampf. Es geht in diesem Wahlkampf primär um die ungefähr 10% der ehemaligen Stronach- und PZÖ-Wähler, die am freien Markt sind. Herr Kurz hat sich ja auch ein wunderbares Datenmaterial, wie man hört, auch von einem sehr, sehr guten Experten zusammenstellen lassen, rechtzeitig, und hat das genau abgetestet. Kurz hat deswegen eine FPÖ-Leitpositionierung, weil er eben um diese FPÖ-Leitwähler kämpft. Diese FPÖ-Leitwähler, diese 10% entscheiden die Wahl, wenn die bei der FPÖ sind. Und die FPÖ konnte sich bis Kurz sicher sein, dass die eine Erbacht sind, zum Großteil. Und jetzt unter Kurz sind die zu Kurz übergelaufen. Und jetzt tobt das Match um diese Wähler. Deswegen macht der Herr Kurz auch einen scheinblauen Wahlkampf. Wir werden sehen, mit wem er dann in Koalition geht. Man hört immer stärker, dass große Teile der ÖVP die Dirndl-Koalition wollen, was bei einem möglichen...
Also du meinst erklären.
Mit Neos, Grün und ja. ÖVP, was bei einem prognostizierten ÖVP-Erfolg, wie die internen Zahlen angeblich sind, der ÖVP, durchaus im Bereich des Möglichen ist. Und dann am blauen Wahlkampf in Zusammenarbeit mit den Grünen wird dann heute ein bisschen schwierig werden in der Glaubwürdigkeit, aber man ist dann an der Macht. Das hat die ÖVP immer perfekt gekonnt. Sie hat zwar oft Wahlen verloren, dann Regierungsverhandlungen gewonnen. Diesmal wird sie wahrscheinlich Wahlen gewinnen, und wie es dann weitergeht, wird man sehen.
Ja, über das wollte ich dann eben, über die Koalitionsgeschichten wollte ich dann sprechen. Aber was mich auch interessiert, du hast es eh auch ein bisschen angesprochen, wenn wir jetzt auch wieder das Sonntagabendduell dann zwischen Herrn Strache und Herrn Kurz anschauen, da war ja auch nicht, ich finde auch recht elegant, oder wie er da auftritt, er ist ja auch so gekommen, so am Anfang schon, und hat quasi diese rot-schwarze Streiterei da, nicht? Die sich da gegenseitig beschmutzen, also er ist derjenige, der nicht mitmacht, und da muss man sagen, das ist natürlich jetzt auch strategisch von ihm und vom Herbert Kickl, von seinem Generalsekretär, ist das natürlich ganz geschickt, dass sozusagen diese ganzen Dirty-Campaigning-Geschichten und Dirty-Campaigning-Seiten anzusprechen, die es da offensichtlich gab im Umfeld von Thal Silberstein, ohne dass man irgendwie auf das zu sprechen kommt, dass ja die FPÖ auch sozusagen in ihrem Umfeld Seiten wie unzensuriert.at hat oder parteinahe Medien wie zur Zeit, wo es ja auch Inhalte gibt, die teilweise, ich sage, wo über den Herrn Soros gesprochen wird in Verschwörungstheorien, und unzensuriert.at kommt sozusagen aus dem Umfeld Martin Grafs zurzeit aus dem Umfeld vom Ex-FPÖ-Politiker Andreas Mölzer. Sein Sohn war ja dort sogar auch Chefredakteur. Also das heißt eigentlich, wie man das schafft, dass man das so benennt bei den anderen, ohne auch ein bisschen über die eigenen, sage ich jetzt, Campaigning-Seiten zu reden, ist doch auch ziemlich elegant.
Weil es einen Riesenunterschied macht, ob ich mit eigenem Team eigene Blogs betreibe, die relativ transparent sind. Das macht ja die SPÖ zum Beispiel mit dem Kontrastblog genauso, sogar bezahlt.
Gut, da stehen aber andere Sachen oben, muss man sagen jetzt.
Völlig parteiischer Blog, bezahlt aus Mitteln des Parlamentsclubs, wo man auch mal nachfragen könnte, ob das gedeckt ist. Meiner Meinung nach nämlich nicht, dass der Parlamentsclub mit Parlamentsgeldern Öffentlichkeitsarbeit für die Partei macht auf diese Art und Weise. Also es ist schon ein Unterschied, ob man wie der Herr Silberstein versucht, gefakte Seiten den Mitbewerbern unterzuschieben, Antisemitismus dem Mitbewerber unterzuschieben, und das als Sozialdemokratie. Wir reden ja nicht über irgendwen, sondern wir reden über die österreichische Sozialdemokratie, eine staatstragende Partei, deren DNA der Antifaschismus Gott sei Dank ist. Mit diesen Mitteln zu arbeiten, diesen Menschen zu engagieren, und wir sind alle keine Heiligen. Jeder, der von uns jetzt auf Unschuldspharisäer macht, wir machen auch Wahlkämpfe. Wenn wir Wahlkämpfe machen, sind die auch mit Negativ-Campaigning. Aber es gibt Grenzen, wenn Leute angeworben werden, wenn Geld fließt, wenn Informationen geleakt werden, wenn Tresore aufgebrochen werden, dann sind Grenzen überschritten, die demokratiegefährdend werden. Die Leute verlieren den Vertrauen in unsere Demokratie, und das ist ein Verbrechen am Staat und unserem Gemeinwesen, das man gar nicht gering genug schätzen kann. Das
okay, also wenn ich die verstehe, wie du sagst, es ist für dich jetzt auch der Unterschied, einerseits, weil es die SPÖ ist mit dem Anspruch, andererseits, dass es mit offenen, also diese Seiten, die ich jetzt aus dem parteinahen Umfeld der FPÖ nannte, sagst du, sind mit offenem Visier, da weiß man, wer die macht. Ja. Und das ist auch sozusagen ein Unterschied für dich in der Bewertung.
Absolut.
dann natürlich, sozusagen. Da geht es nicht sozusagen auch um das Umfeld und weniger dann
für dich jetzt um die Inhalte. Man muss unterscheiden zwischen Negative Campaigning. Negative Campaigning ist etwas völlig Normales in einem Wahlkampf. Das ist ja kein Kuschelkurs. Das heißt der Wahlkampf. Dass man die negativen Seiten, die Defizite des Kontrahenten herausarbeitet, ist völlig richtig. Ob das jetzt man in diesen Stil mag oder nicht mag, ist immer eine persönliche Frage. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man einfach mit Unwahrheiten, direkten Lügen und Vernaderung und Verleumdung und mit illegalen Methoden arbeitet, die vom Strafrecht gedeckt werden. Also da hatte Herr Silberstein auch einen ganz klaren Ruf. Ich erinnere nur 2006 an die illegale Schwiegermutter von Wolfgang Schüssel, die die Wahl mitentschieden hat.
Im Wahlkampf.
Die dann nachher verurteilt wurde.
Heute würde man 2006. sagen, Fake-News-Geschichte in der Form.
Das ist gar keine Fake-News-Geschichte. Das war eine bewusste Verleumdung, um dem Wolfgang Schüssel im Wahlkampf zu schaden. Und man hat eine Verurteilung nach dem Wahlkampfende in Kauf genommen, weil es egal war, wer der Schaden war, angerichtet. So kann man auch eine Wahl gewinnen, muss man aber nicht. Und wenn man den Herrn Silberstein nimmt, weiß man, was man bekommt. Wenn man Leute nimmt aus anderen Parteien mit Insiderwissen, weiß man, was man bekommt. Und die große Frage im Ganzen ist ja, ich glaube, den Georg Niederbichler, dem SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der zurückgetreten hat müssen, absolut, dass er das nicht finanziert hat. Das glaube ich ihm, dass jede Lüge wäre ja auch sofort nachweisbar. Also, so blöd ist er nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist die große Frage in diesem Match, wer hat diese Seiten gezahlt? Wer hat Peter Buller gezahlt? Silberstein mit der 500.000, das klingt sehr viel, aber allein was im Nobel Hotel die Suite kostet, mit den Reisen, mit dem Personal, mit dem Aufwand, mit der Datenanalyse, sind wir schon weit drüber.
Gut, das sind natürlich jetzt eben genau viele Details, die wir wahrscheinlich erst erfahren werden, wenn der Wahlkampf vorbei ist.
Ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Geschichte in diesem Wahlkampf, auch als Konsequenz aus diesem Wahlkampf, dass es meiner Meinung nach eine Untersuchung geben muss, Untersuchungsausschuss.
Aber es ist aber schwierig.
Natürlich ist das schwierig. Aber
es ist nicht wirklich gedeckt dadurch, durch einen Untersuchungsausschuss für dieses Thema zu machen.
Entweder ändert man die Geschäftsordnung, was natürlich möglich ist mit Mehrheit, oder die zweite Geschichte, man nimmt den Bezug der hoheitlichen Vollziehung dadurch, dass Kabinettsmitarbeiter beteiligt waren. Das geht natürlich durchaus, wenn es einen Willen aller Parteien gibt. Mhm. Aber es gehört einmal offengelegt und völlige Transparenz, bei den Parteien, wer wen und auch diese ganzen ausgelagerten Vereine finanziert. Weil man muss da schon sagen, niemand kümmert sich darum, dass zum Beispiel ein Immobilien-Tycoon aus Tirol, dessen Pressesprecher ist der Autor des Prinzessinnenpapiers, dessen Pressesprecher war mit dem Kanzler in Strategiesitzungen, dessen Pressesprecher war in der Steuerungsgruppe für Dirty Campaigning. Und dann fragen wir uns halt, ob das dann eventuell mit der Finanzierung auch was zu tun hat. Und keiner hat Beweise. Das ist ja auch keine illegale Handlung, deswegen auch nichts für die Justiz. Deswegen ein ganz klarer Auftrag für eine politische Untersuchung wie einen Untersuchungsausschuss.
Dass man das nachher zumindest macht.
Der Herr Benko kann auch völlig unschuldig sein. Herr Haselsteiner genauso. Niemand hat Beweise, alles andere wäre Verleumdung. Ja. Aber wir müssen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber wir müssen diese Vorwürfe aufklären, weil dieses System ist demokratiegefährdend. Es ist wirklich demokratiegefährdend und wir haben eine wirklich hohe Parteienförderung. Das ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Aber diese Geschichten gehören abgestellt. Mhm. Es gibt Parteienförderung reicht für Parteien und alle anderen Quersubventionen und Finanzierungen gehören schlichtwegs verboten.
Also auch meine das ein Thema, Meinung. Ein Thema, das natürlich nach der Wahl vieles erst erörtert werden kann, in welcher Form alle Untersuchungen, die laufen, was bringt es dann?
Die Frage ist, welches Interesse die Parteien haben, dass ihre Finanzierungen aufgedeckt werden.
Das ist eine grundsätzliche Frage, gerade im Parteienförderungsbereich.
Es ist nämlich sehr spannend, dass man im Untersuchungsausschuss fast alles untersuchen kann, bis auf Parteien. Ministerien, ja, aber Parteien nicht. Da werden sich die Parteien wahrscheinlich etwas dabei gedacht haben.
Das ist zumindest bisher, wie wir sagen, so
könnte man eventuell
das Problem bei so einem Untersuchungsausschuss. Gut, ich halte fest, die Seiten, über die wir sprachen, im Umfeld auch oder Medien im Umfeld der FPÖ, betrachtest du in dem Kontext anders. Seit wann kennst du eigentlich jetzt Heinz-Christian Strache so von der Arbeit? Was war da dein erster Eindruck, wenn du dich zurückerinnerst?
Ich kenne ihn persönlich, glaube ich, so 2002, 2003 als jungen, aufstrebenden, kommenden Mann, der von vielen gesehen wurde. Damals war Ursula Haubner, die Schwester von Jörg Haider, meine Chefin und
im Sozialministerium
auch, das, ne? Auch als Partei, ja, auch eine Parteiobfrau. Mhm. Und man hat den Strache gesehen, so als kommenden Mann an der Seite in Wien neben Haider. Das war ein allgemeines Denken. Er hat sich eine treue Gefolgschaft in Wien aufgebaut, hat zielbewusst die Arbeit der Regierung kritisiert, das war sein gutes Recht. Und bevor Strache die Partei bei einem Parteitag übernehmen konnte, hat sich das BZ, also die Regierungsmannschaft und der Parlamentsclub de facto abgespalten.
Genau, das war ja dann diese Zeit. Genau. Auch davor, wie du sagtest, 2002, auch die Zeit, wenn wir nochmal erinnern, es waren quasi noch die schwarz-blaue Regierung, dann kam es in Knittelfeld zu diesem Sonderparteitag, kam es zu diesem sozusagen auch schon Bruch zwischen den Lagern, daraufhin Neuwahlen auch die Schüssel ausgerufen hat, schlechtes Ergebnis für die FPÖ, genau. Diese ganze Entwicklung. Und am Ende stand eben 2005, dass das BZÖ sich mit Jörg Haider gegründet hat und auf der anderen Seite quasi Strache mit diesem Rest von FPÖ da saß, wenn man so will, zum damaligen Zeitpunkt.
Genau, der Rest ist recht groß geworden.
Der Rest ist groß, ist auch immer größer geworden. Er hat jetzt aber damals die FPÖ natürlich nicht in einer Situation der Stärke übernommen und trotz verschiedenster Rückschläge natürlich über die Zeit, er ist jetzt 12 Jahre Parteichef, steht sie heute in einer gewissen Stärke da. Trotzdem wird über ihn sehr oft, auch schon seit Jahren eigentlich, spekuliert, auch bei politischen Konkurrenten, bei Journalisten, Journalistinnen, dass er ein Ablösekandidat sei und es kommen schon die anderen. Ich erinnere jetzt, wenn wir uns zurück an den Bundespräsidentschaftswahlkampf, wo Norbert Hofer sozusagen so ins Licht getreten ist, dann war sehr stark die Erzählung, der Norbert Hofer könnte dann der neue Parteichef werden. Du bist ja damals als Pressesprecher sozusagen mitgegangen bei dieser Trennung von BZÖ mit dem Jörg Haider. Heute würde man, also ihr wart damals ein Bündnis, es ist ja Bündnis Zukunft, also heute würde man sagen eine Bewegung, nicht? Wahrscheinlich wäre es neumodisch. Wie war das dann damals jetzt für dich, sozusagen diese strategische Trennung von der FPÖ zum BZÖ? Ich meine, du warst nie Politiker und ich glaube, du warst bewusst auch in deiner Jugend nicht politisch aktiv, nein, was ich weiß. Du warst also sozusagen immer im Pressebereich und als Parteiangestellter. Aber wie hast du das dann erlebt von diesen FPÖ sozusagen Mustern und Erzählungen hin zu einer BZÖ-Erzählung oder dem Versuch einer solchen?
Das BZÖ ist ja gegründet worden als Versuch einer bürgerlichen Rechtspartei. Man muss auch sagen, es ist grandios gescheitert nach dem Tod von Jörg Haider. Wobei es ein spannender Versuch war unter Josef Pucher. Ich finde, das ist eigentlich die viel spannendere Zeit als unter Jörg Haider, weil Jörg Haider ist unvergleichbar gewesen, so wie bei der SPÖ Kreisky. Das war eine Ausnahmeerscheinung, die durch ihre Persönlichkeit Wahlen gewonnen hat. Hingegen, die Idee war unter Josef Pucher, war eine rechtsliberale Partei in Österreich zu implementieren. Also eine gesellschaftspolitisch liberal, wirtschaftsliberal und halt im Zuwanderungsbereich restriktiv, aber fern jedes Rechtsaußendenkens. Das ist aufgrund von vielen Umständen, selbstverschuldet, fremdverschuldet, historisch bedingt, gescheitert und muss sagen, das ist auch eine Lücke, die, glaube ich, mittlerweile einfach zu klein für eine Parlamentspartei in Österreich ist, weil dieses bürgerlich-rechtsliberale Lager gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr in der Persönlichkeit.
In dieser Form.
In dieser Form, auch in der Menge. Da gibt es bei den NEOS Persönlichkeiten, gibt bei der ÖVP Persönlichkeiten, bei der FPÖ Persönlichkeiten, aber das Lager grundsätzlich ist, glaube ich, dieser Anteil an Personen ist zu klein für eine Partei auf Dauer zu überleben. Wenn Konkurrenz kommt, wie 2013 das Team Stronach, das darf man ja nicht vergessen, mit unglaublicher und medialer und finanzieller Unterstützung. Bloß die NEOS sind damals dann auch gerade gekommen. Die haben sich auch als die bessere ÖVP präsentiert. Heute tun sie sich ein bisschen schwerer damit. Aber damals waren sie die neue, super liberale, bessere, moderne, jüngere ÖVP.
Auch ÖVP in der eigenen Definition.
Und das hat dann von allen Seiten halt geknabbert, gekostet. Und das ist knapp mehr ausgegangen. Obwohl der Kandidat ein sehr guter war, der Josef Pucher, bin ich immer noch der Meinung.
Also hat sich eben, musste dann aufgrund der Situation sehen, dass es schwer war mit den Themen. Aber dennoch diese für dich jetzt selber in der Zeit, also dieser Wechsel zwischen diesen Lagern? Weil ich kann mir vorstellen, es war ja auch für viele, nehme ich jetzt mal an, für viele Politiker und Politikerinnen nicht ganz einfach, jetzt sozusagen diese neue Partei zu gründen mit Jörg Haider. Wie war denn das da als Pressesprecher? War das?
Ich glaube, also da gibt es ja noch extrem viele Verletzungen aus dieser Zeit, die aber auch verständlich sind, weil man darf ja nicht vergessen, die FPÖ hat das so empfunden, dass man versucht, sie zu vernichten. Was ja stimmt.
Ist ja auch nicht.
Das muss man auch sagen, ja. Und da gibt es genug, logischerweise, Verletzungen und Nachtragungen, weil einfach viele Personen aus dieser Zeit da waren, heute noch in Führungsfunktionen sind und das nicht vergessen haben. Das hat man aber auch der ÖVP nicht vergessen. Mhm. Deswegen gibt es in der FPÖ große Vorbehalte gegen eine Koalition mit Sebastian Kurz, gerade weil man weiß, dass der Wolfgang Schüssel hier noch immer...
Das ist noch immer auch
starker,
so deine Einschätzung.
Also in starker beratender Tätigkeit zu tun hat mit Kurz, wenn meine Informationen stimmen, die meistens recht gut sind.
Man merkt auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich interessieren, so wie auch in dem Duell jetzt wieder zwischen Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz, dass am Sonntag das schon jetzt inhaltlich war es hart, aber jetzt nicht brutal. Man hat durchaus sozusagen gewisse Übereinstimmungen gefunden. Dann waren wieder so ein bisschen Geplänkel, aber es war so grosso modo was ein, sage ich jetzt, nicht besonders hartes Gespräch.
Aber die Dynamik... Meiner Meinung nach war das Strategie.
Auch das mag sein. Aber ich sage jetzt, die Dynamik zwischen diesen beiden Männern hat man doch den Eindruck, so richtig gut zusammenpassen und als Koalitionspartner verstehen, würden sich die Schwarzen und die Blauen nicht. Also das trifft das, was du sagst, also dass es noch immer sehr viele Vorbehalte gibt.
Ich glaube, die zwei Spitzenkandidaten könnten durchaus miteinander beim Umfeld, müsste man es testen, aber dieses gesittete, höfliche Miteinander und inhaltlich klare Unterschiede, aber respektvoll war das, glaube ich, primär der Strategie der FPÖ geschuldet, weil Kurz versucht ja, einen scheinblauen Wahlkampf zu führen. Also eine Art FPÖ-Leiter hat alle Positionen übernommen, eben wie wir vorbesprochen haben, um die BZÖ und Stronach-Leute zu ködern und zu halten. Und dafür braucht er aber einen Strache, von dem jeder angenommen hat, wenn die FPÖ in den Umfragen sinkt, wird sie wieder radikaler.
Wird sie brachialer
und man versucht, mehr Aufmerksamkeit zu erregen, gerade weil man am Anfang des Wahlkampfs die FPÖ auch nicht existent war, muss man jetzt meiner Meinung nach untergetaucht. Sie haben sehr spät begonnen. Und Strache hat die Strategie von Haider 2008 sich genau angesehen.
Ich glaube, einige im Wahlkampf haben sich die Strategien gut angesehen.
Eben nicht Haider. In diese Falle zu tappen der Radikalisierung, sondern Kurz mit den eigenen Waffen zu schlagen, weil man darf nicht vergessen, Strache ist geframed worden als der alte Parteichef. Kurz ist der junge Neue, trotz sechsjähriger Regierungstätigkeit. Aber Kurz ist neu, Kern ist übrigens auch schon verbraucht und alt laut Framing und Strache ist der Alte. Jetzt hat aber die FPÖ das umgedreht und der Kurz war auf einmal der jugendliche Angreifer und der Strache war der ministrable Kanzlertyp. Und Kurz war auf das meiner Meinung nach überhaupt nicht eingestellt. Strache hat ihn dirigiert.
Wobei man sagen muss, glaubst du nicht, dass es schon ein bisschen absehbar war jetzt in letzter Zeit, dass Heinz-Christian Strache doch eher in einer staatstragenden Rolle auftritt? Natürlich. Das war ja absehbar, auf das konnte man sich ja auch einstellen.
Aber die TV-Diskussion, es war natürlich auch für Kurz schwierig, dieses hasserfüllte Duell mit dem Kanzler.
Das davor war.
Gehässig, das sagen. Davor war. Mhm. Und dann den Schalter umzuschalten mit einem Strache, der den im Schüssel-Style ihn wie eine Python umarmt hat. Also das ist relativ schwierig. Also man darf nicht vergessen, Kurz hat das hervorragend gemacht, ohne Diskussion. Aber das sind schon, wenn man ansieht, was vor 4 Jahren an Personal kandidiert hat, mit dem jetzigen Spitzenpersonal zu vergleichen. Also wir sind in Österreich in einer wirklichen Glückslage diesmal, wenn alle über die Parteien schimpfen, aber es sind, jede Partei hat hervorragende Spitzenkandidaten.
Es gibt überall für jeden politischen Geschmack
und das sind alles Persönlichkeiten, für die man sich nicht genieren muss, wo man weiß, die werden, wenn sie in Verantwortung kommen, werden sie einen relativ respektablen Job machen, auch bei allen Vorurteilen, aber jeder von denen ist de facto regierungstauglich.
Und wie du sagst, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, meiner Beobachtung nach unterscheidet sich zu vielen Wahlen davor, dass es wirklich ein breites Angebot gibt, ja, für Weltanschauungen, aber die auch mit Persönlichkeiten verbunden sind, hin bis zu Peter Pilz, mit seiner Lisa, genau, Pilz, ne, die das auch ergänzt. Also insofern kann man nicht sagen, es gäbe zu wenig Möglichkeiten, sich zu entscheiden.
Diesmal. Ja, das ist ein europäischer Trend, dass es einfach eine Normalisierung in der Breite des Parteienspektrums gibt. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch die AfD in Deutschland als Parteienangebot nur tragisch, weil sie einfach zwischen 10% und 15% halt das abdeckt, ohne demokratiegefährdend zu sein, ohne jetzt große Sympathie für irgendwelche dieser Protagonisten zu haben, muss man dazu sagen.
Das sind natürlich,
aber es ist eine Normalisierung des Spektrums.
Das sehen die Deutschen allerdings nicht so, wie du weißt.
Ja, aber die haben sehr einfach diesen Prozess sie, nicht hinter
weil
sich.
Weil sie den Prozess der vergangenen die Partei, Jahre, die es in Österreich gab, halt nicht hatten mit rechtspopulistischen
Parteien. Man darf nicht vergessen, die AfD hat diesen Prozess auch noch nicht hinter sich. Und wenn sie diesen Reinigungsprozess nicht schafft,
du meinst jetzt durch die Teilnahme
durch an der die Teilnahme Demokratie? Demokratischen Prozess, ja. Wenn sie diesen Reinigungsprozess nicht schafft und hin zu einer NPD-Leit tendiert, dann wird sie bei der nächsten Wahl verschwinden.
Gut, und es sieht vieles danach aus bei manchen, ja, Protagonisten, möglich, ja, wie Herrn Gauland.
Aber das ist einfach, das ist, glaube ich, etwas, deswegen sollten wir alle ein bisschen entspannter sein. Wenn eine NPD-Leit antritt, wird sie nicht gewählt, Punkt. Weil einfach dieser widerliche Bodensatz maximal 1-2% beträgt.
Glaubst du wirklich, ja, so wenig?
Ich glaube, dass dieser wirkliche Bodensatz...
Also jetzt in Österreich meinst du auch zum Beispiel? Oder?
Sowohl in Österreich wie in, ja, Deutschland. Ich glaube, dass dieser ganz brutale Bodensatz 1-2% besteht, maximal. Ich glaube es nicht mehr, weil, ja,
ich würde auch denken, Wahlergebnisse es ist mehr. Immer zeigen. Ich würde denken, es ist mehr, aber das ist natürlich eine schwierig festzumachende Debatte. Aber du hast etwas gesagt, wo ich gerne ansetzen würde, wo wir jetzt gerade waren, das mit dem... mit der ein bisschen sich orientieren an Jörg Haider im Wahlkampf, hast du gesagt. Man sieht das eben auch, an unterschiedlichsten Mustern jetzt in diesem Wahlkampf, dass es da Orientierungen und Rückgriffe gibt auf das, wie Haider es gemacht hat. Wie würde deiner Meinung nach, weil du kanntest ihn ja auch bei der Arbeit, hast ihn beobachtet und warst dabei, wie würde sich ein Jörg Haider heute in so einem politischen Umfeld positionieren, wo eigentlich alle seine Methoden längst kopiert sind? Wie würde er das machen?
Jeder, der sagt, er wüsste, wie Haider heute wäre, glaube ich, lügt. Auch diejenigen, die ihn am besten gekannt haben, weil das war ja das Erfolgsrezept des Jörg Haider, sich ständig neu zu erfinden. Mhm. Und der war ja immer seiner Zeit in vielen Dingen voraus. Also ist ja, man darf ja nicht vergessen, was Haider gemacht hat vor 15 Jahren, ist heute Mainstream. Und es ist Mainstream bei ÖVP, es ist Mainstream bei FPÖ und es ist Menschen auch bei der SPÖ in vielen
Gerade
Dingen.
In vielen Politikbereichen, zum Beispiel Migration, Zuwanderung,
Wenn man sich heute durchliest, die Forderungen des, ja, damals wirklich umstrittenen Österreich zuerst Volksbegehrens, was dann auch dann zur Abspaltung von Heidi Schmidt mit dem Liberalen Forum geführt hat, das wäre heute überhaupt keine Aufregung.
Sehr viele umgesetzt
also
worden.
Ich gebe da ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben 2008 den Wahlkampf geführt und da wollte halt der neue Generalsekretär sich beweisen und hat gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Aufregung, ich mache eine Aussendung, das Boot ist voll. Mhm. Und ich habe gesagt, erstens völlig sinnlos, zweitens peinlich, drittens, das regt keinen mehr auf. Mhm. Es wird sich keiner mehr darüber aufregen, weil das ist einfach Mainstream.
Es gab schon so viele natürlich auch arge Sachen. Ich erinnere jetzt zum
Beispiel.
Lächerlich,
du machst du nur lächerlich damit.
Auch ein Bild, das man sich natürlich auch merkt. Stefan Petzner, mit dem du ja auch gearbeitet hast in der Partei und danach im Unternehmen, der damals mit Slogans wie Kärnten tschetschenenfrei gearbeitet hat. Also ich meine, da hat man sich noch wirklich aufgeregt, aber du hast schon recht, da ist vieles passiert.
Da muss man aber
das ist bis heute
sagen,
natürlich sehr Kärnten, erschütternd.
Ne? Dass der Kärnten immer ein eigenes,
ohne auch ein eigenes Terrain war,
Kärnten war ein eigenes
du?
Biotop, eine eigene Partei. Ja. Und ich erzähle jetzt lieber nicht, was der arme Stefan Petzner sich am Telefon anhören hat können aus der Bundespartei nach diesen Slogans.
Nach diesen Slogans. Also das war auch da nicht
wo ganz... Wo man das BZÖ gründet, versucht seriöse Regierungspolitik zu machen, Sachpolitik und sich als die Anführungszeichen guten Bürgerlichen auch zu positionieren. Und dann kommt Kärnten wie Tschetschenien frei. Da haben sich viele Leute gefragt, wie man etwas dann nur aus Kärntner Perspektive sehen kann.
Wie das zusammenpassen soll. Eben, und du sagst,
das war halt für Kärnten. Für Kärnten hat es wunderbar
gepasst. Gut, und es war natürlich, wie du gesagt hast, das Bemühen einerseits dieser rechtsliberalen Partei und dann andererseits natürlich auch immer damit konfrontiert sein, wie du auch gesagt hast, dass Jörg Haider so als Überfigur nicht, schon quasi auch die Themenlage natürlich dominiert hat und dass es natürlich dann auch Überlegungen gab, wie Ausländeranteil beschränken bis zu einem gewissen Prozentsatz.
Das fordern mittlerweile die Grünen.
Zuwanderungsstopp, solche Sachen gab es da natürlich schon, aber es war in einer anderen Form. Also trotzdem diese Tschetschenien-Geschichte in Kärnten war für dich auch eine auffällige sozusagen in den Slogans dieser Zeit.
Man hat halt seine Unzufriedenheit höflich formuliert, intern weitergegeben.
Intern ausdiskutiert, ich verstehe.
Aber von der Grundgeschichte, ich glaube, das sollte man vielleicht sagen, weil man immer den Strache mit dem Haider vergleicht. Das ist, man vergleicht ja auch den Kern nicht mit Kreisky, das ist ja unfair.
Naja, viele würden natürlich Sozialdemokraten wollen.
Kern würde sie wahrscheinlich gerne mit Kreisky vergleichen wollen.
Aber
die Grundgeschichte ist, die sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Was beim Haider am positiven Genialität war in vielen Dingen und Homo Politicus, ist beim Strache auf der anderen Seite die Zuverlässigkeit. Der Haider ist aus einer Sitzung rausgegangen, man hat eine Linie festgelegt, dann hat er auf Ingram Volksfest die Stimmung mitgekriegt und eine Stunde später oder zwei Stunden später ist ein Interview gekommen, wo Haider komplett was anderes vertritt, weil er die Stimmung im Volk aufgenommen hat. Das wird ja mit Strache, wenn man mit Strache etwas ausmacht, dann hält das. Das wird wahrscheinlich, kann ein ÖVP und SPÖ bestätigen. Das ist etwas auch intern. Der Strache wird, wenn jemand einmal einen Fehler macht, intern seine Mitarbeiter nicht sofort raushauen, wie das Haider oft gemacht hat oder Politiker.
Und also vom Typus her ja, sehr unterschiedlich.
Also viel verlässlicher, stabiler in diesen Dingen. Strache wird nicht flip-flop machen, bin da, bin wieder weg. Strache geht seinen Weg, von dem er überzeugt ist. Und Haider war halt sehr Mischung aus extrem hohem Intellekt und Begabung und einem unglaublichen Gespür, Stimmungen aus dem Volk aufzunehmen. Das war seine Stärke und eine sehr extrem starke soziale Ader. Und ich will ihm jetzt keinen Heiligenschein, ganz im Gegenteil.
Ich wollte gerade sagen, das klingt schon so nach Heldenverehrung.
Nein, überhaupt nicht.
Aber welchen Bezug hast du zu ihm?
Ich stehe da sehr kritisch gegenüber, auch den Sachen, die man heute. Entschuldigung, ganz kurz, ich stehe da in vielen Dingen aus dem Wissen von heute auch sehr, sehr kritisch gegenüber. Und es wäre sehr spannend zu wissen, was wäre, wenn Jörg Haider heute noch leben würde. Ich halte jetzt nichts von diesen Kindesweglegungen von Leuten, die jetzt Saulus zum Paulus machen mit Haider Geldmann. Davon halte ich nichts. Ich halte sehr viel von Loyalität. Aber Heiligenverehrung ist in keinster Weise angesagt.
Das wollte ich dich fragen, also Hypo etc., wenn Jörg Haider noch leben würde.
Also das wäre spannend zu wissen.
Das ist natürlich wenn er noch da wäre, was wäre da?
Er hätte sich natürlich verantworten müssen.
Das ist
richtig so.
Auch in so jeder Weise. Du sprachst jetzt eben, du hast das gut beschrieben, die Persönlichkeit, das Charisma, das er natürlich hatte. Wie war das dann jetzt, wenn man für ihn gearbeitet hat, aber nicht als Politiker, sondern eben so wie du in deiner Position? Welchen Bezug hat man dann zu diesem, ich sage jetzt, sehr schillernden Charakter gehabt? War das schwierig, dann mit dem zu arbeiten?
Das kann ich sehr schwer beantworten, oder? Weil wir haben de facto nie wirklich bis auf den 2008er Wahlkampf ganz eng zusammengearbeitet. Also da müsste ich jetzt, es gibt so viele Haider-Experten, Und die ihn so gut gekannt haben, sagen, mein lieber Freund Jörg, da gehöre ich nicht, weil das wäre gelogen, das stimmt einfach nicht. Und ich habe halt auch immer die Regierungslinie vertreten, die meistens ein wenig kontra war zur Kärntner Volksparteilinie.
Da warst du jetzt nicht so, dass du jetzt da sagst, du hast da so ein
Urteil. Da war ich nicht so eng dabei. Ja. Und wenn alle sagen, sie kannten den Jörg Haider, das Einzige, was ich sagen kann, was spannend ist und, glaube ich, viel von seiner Persönlichkeit sagt, dass jeder sagt, er kannte Jörg Haider, aber jeder kannte einen anderen Jörg Haider. Der Jörg Haider war für die Sozialisten ein echter Sozialdemokrat, für die Liberalen ein echter Liberaler und für die Nationalen ein echter Nationaler.
Alles abwechselnd und irgendwie.
Er war das alles für alle und hat Menschen wunderbar das Gefühl gegeben, er versteht sie und nimmt ihre Wünsche auf. Das ist auch ein Talent.
Ja, und ein großes rechtspopulistisches Talent, ohne Frage. Du hast schon vorhin erwähnt, was dir nicht was für dich etwas ist, womit du nicht kannst, jetzt gerade vorhin, ist, wenn man aus Haider, aus diesem Mythos, wenn man so will, aus diesem politischen Mythos, irgendwie dann im Nachhinein irgendwie was macht. Also sprichst du da mit Stefan Betzner an, der heute ja Bücher schreibt, den ehemaligen Geschäftspartner, wo er sich halt auch sozusagen Rezepte gibt und Ratschläge, was man gegen Rechtspopulismus tun könnte?
Na, gar nicht. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder hat seinen Weg, seine eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin weit davon entfernt, irgendwo ein Richter über andere zu sein. Es gibt so viele Moralisten auf dieser Welt, ich bin keiner davon.
Das ist richtig. Moralisten haben wir viele. Die Frage dennoch, weil wir gesagt haben vorhin, es gab viele Leute, die so eine Heldenverehrung hatten für Jörg Haider im Umfeld der Partei rund um. Stefan Petzner war zum Beispiel einer davon, die sagt, es gab ja so Haider Jünger natürlich direkt, also es war nicht nur so die Politik, sondern so das ganze System. Man hat heute manchmal den Eindruck, dass es gerade jetzt eine Art auch Heldenverehrung in der ÖVP auf eine andere Art vielleicht gibt für Sebastian Kurz. Siehst du da Ähnlichkeiten in der Überhöhung einer Person oder sind das ganz unterschiedliche Mechanismen aus deiner Sicht?
Kann man es nicht vergleichen, weil Sebastian Kurz ist jetzt seit ein paar Monaten ÖVP-Obmann und die ÖVP hat eine große Tradition in Heldenverehrung frisch gewählter Obleute, hat aber eine noch größere Tradition in äußerst schneller Kreuzigung des eigenen Obmannes. Also von dem her, es ist ein gewisses...
Du siehst schon im Aufbruch,
in dem die Christlich-Soziale Partei ihren Jahresrhythmus relativ schnell macht. Zu Ostern wird auferstanden und zu Weihnachten, umgekehrt ist das. Zu Weihnachten wird geboren und zu Ostern wird gekreuzigt. Also von dem her, da wäre ich sehr vorsichtig. Kurz ist so lange unantastbar, solange er erfolgreich ist. Die Frage ist, wie definiert dann die Partei Erfolg? Wie definiert sie Widerstand, wenn die neuen Abgeordneten drin sind und die alten alle rausfliegen und checken, wie das eigentlich mit dem System und den Vorzugsstimmen funktioniert? Wie funktionierten die Bünde, wenn sie Kurz muss liefern, Kurz muss Reformen bringen, sonst ist er wieder weg. Wenn er jetzt, wie ich persönlich befürchte und vermute, wieder große Koalition macht, wie soll das funktionieren? Also dann wird er bei der nächsten Wahl abgestraft werden aus Bequemlichkeit. Mit den Roten wird die ÖVP keine Reformen zusammenkriegen, weil es 10 Jahre auch nicht funktioniert hat. Auch der Kurz wird das nicht zusammenkriegen, also muss er einen anderen Weg suchen. Wenn aber die Partei stärker ist, und es wollen fast alle Rot-Schwarz, bis auf wenige, gerade die Bünde, weil man darf nicht vergessen, die FPÖ wird die Kammern abschaffen, kann man sie nicht, weil sie in 2/3-Mehrheit sind, aber die FPÖ wird sicherlich ein Zeichen setzen müssen und beispielsweise die Beiträge zu den Kammern minimieren. Was macht der Herr Kurz dann mit seiner eigenen Partei? Also das wird alles spannend werden. Ja. Spannend, was nachher kommt. Deswegen ist fast uninteressanter, was jetzt ist. Es kommt nur die Frage, welche Möglichkeiten
für die Ausgangslage ist es halt dennoch wichtig.
Und man hört einfach aus der SPÖ, dass eine gewisse Truppe, die sowohl in Wien wie auch im Bund die Macht übernehmen will, weil sie Kern als Dead Man Walking sieht, bei der ÖVP unter jeglichen... Also jeden Limbo-Wettbewerb, jede Limbo-WM schaffen würden, weil sie unter allen Ansprüchen durchgehen, die andere Parteien haben.
Diese Erzählung gibt es natürlich, wie du sagst, es gibt derzeit...
Das ist aber eine ÖVP-Erzählung, ja. Das muss man dazu sagen. Es kommt aus der ÖVP.
Ja. Es ist ja auch immer die Frage natürlich, wenn man jetzt mit Leuten spricht, je nach Blickwinkel, wird es eher, wenn wir davon ausgehen, dass die FPÖ ein gutes Ergebnis machen wird und die Lage so ist, wie sie ist, wird es eher rot-blau, wird es eher schwarz-blau und jeweils die Nicht-Beteiligten warnen dann davor, also auf die Art die Hölle sind immer die anderen, aber im Prinzip ist es schon so, schwarz-blau nennen sehr viele Leute sozusagen von dieser Weltanschauungsseite doch noch immer als etwas, und schwarz-blau ist noch immer eine Regierungszeit, die für viele Menschen so ein bisschen ein traumatische oder traumatisierende Erinnerung ist.
Herr Silberschein 2006 wunderbar den Spin und das Framing funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert.
Jetzt ist der Herr Silberschein das eine, aber wir wissen ja, wie es dann war. Wir hatten die EU-Sanktionen im Land, es gab eine vergiftete Stimmung, auch politisch sehr, sehr stark. Es gab dann in Folge, du hast es selber ja dann auch ein bisschen erwähnt.
Aber an den EU-Sanktionen war jetzt nicht die FPÖ schuld, oder?
Nein, um das geht's. Ich beschreibe diese Zeit in der Wahrnehmung. Ja? Also ich rede jetzt nicht um, wer von was schuld ist, sondern ich rede davon, diese schwarz-blaue Zeit ist damit konnotiert, dieses vergiftete Klima. Es gab dann in Folge natürlich jetzt auch die Folgen. Ich meine, wir waren ja da beide auch im Parlament und du sozusagen hast dort gearbeitet, ich als Journalistin, zum Beispiel der Untersuchungsausschuss, der Antikorruptionsuntersuchungsausschuss, wo sehr viele Geschichten aufgearbeitet wurden aus der schwarz-blau-orangen Regierungszeit, wo Sitten eingerissen sind zwischen Politik und Wirtschaft, fragwürdiger Natur, wobei ich jetzt gleich dazu sage, dass es auch genug Skandale in der Vergangenheit gab, müssen wir nicht reden, also bei SPÖ und ÖVP, Noricum, Lucona, aber es gab da doch neue Qualitäten offenbar. Jetzt ohne diese, ich beschreibe nur ein Bild, was viele Menschen haben in Österreich von Schwarz-Blau. Oder sozusagen, da bleibt nicht ein positives Bild bei vielen, was weiß ich, so. Da wurde versucht, im Pensionsbereich was zu machen, zum Beispiel, was ja Wolfgang Schüssel auch immer wieder betont hat, sondern es bleiben diese Bilder. Kannst du nachvollziehen, dass das für viele Leute Schwarz-Blau so eine gefährliche Drohung ist?
Absolut, das ist ja auch seit 2000 Dauer getrommelt worden und irgendwann bleibt das natürlich auch hängen. Man muss halt aufpassen, weil oft sind halt Fakten anders als das, was getrommelt wird. Also beispielsweise, man hört in jeder TV-Diskussion, unter Schwarz-Blau wurden die Pensionen gekürzt. Fakt ist, weil ich war Pressesprecher im Sozialministerium, die Mindestpension ist innerhalb von 6 Jahren um fast 30% erhöht worden. Ist jetzt kaum als Kürzung zu verkaufen. Aber dieser Faktencheck passiert halt oft nur einseitig. Andererseits hat sich natürlich auch, und das ist skandalös, und das ist auch von den Gerichten massiv verfolgt worden, anscheinend eine eigene Partie gebildet, so wie sie es jetzt offenbar gebildet hat im Umfeld der Großen Koalition, die sehr viel Geld gemacht hat durch Geschäfte im Umfeld. Also es gibt keinen verurteilten freiheitlichen Minister beispielsweise. Bei der ÖVP schaut das anders aus. Aber ich will jetzt die FPÖ-Partie nicht reinwaschen, ganz im Gegenteil.
Das wäre auch schwierig, glaube ich.
Oder? Nein, es ist ja dieses Umfeld.
Ja.
Also,
und es geht ja immer um sein gesamtes Umfeld.
Und da hat sich eine Partie gebildet. Und ich habe mal, es gibt ein schönes Telefonprotokoll aus dem Urschuss von Schüssel mit Grasser, wo dann der Peter Pilz gesagt hat, er ist jetzt alles klar. Grasser hat mit Schüssel gesprochen, er weiß es. Der Pilz dann vergessen hat zu erzählen, war, dass in diesem Telefonat Schüssel mit Grasser wirklich gestritten hat und ihn gefragt hat, ob denn das alles stimmt, die Vorwürfe, weil er lässt sich seine Regierung nicht dauernd in ein kriminelles Eck rücken. Das hat der Pilz halt vergessen, dass das in diesem Telefonat drin war. Und dieser Spin passiert halt oft, ohne eine Reinwaschung zu machen. Man muss halt da versuchen, Audiator teilt alterer Basis, auch die andere Seite zu sehen. Und es ist natürlich, also ich bin nicht objektiv. Ich war damals in einem Regierungsbüro und wir haben uns bemüht, mein Haus hat keinen Skandal, null, skandalfrei. Das Einzige, was man uns vorwerfen kann, dass wir zu viel geworben haben, dazu stehe ich, das würde ich heute nicht mehr machen.
Das seid ihr auch nicht ganz alleine gewesen, muss man leider sagen.
Also wenn ich mal schaue, was da der Herr Doskozil gerade inseriert, da waren wir Weicheier.
Aber diese Unsitte gab es natürlich auch.
Das Unsitte gibt's, ist es weiter, aber ansonsten waren wir skandalfrei.
Also
wir waren keine Nobelpreisträger, das behauptet keiner, aber man hat sich bemüht und hat versucht, was weiterzukriegen. Und einiges ist gelungen, einiges ist nicht gelungen. Und im Umfeld haben sich Netzwerke gebildet, wo man vielleicht zu naiv war oder wo man ab und zu mal zu wenig nachgefragt hat.
Aber oder auch nicht so hingeschaut hat vielleicht.
Das hat keiner gewusst. Oder glaubst du, dass irgendwer die Grasser-Partie irgendwie mal sagt, du, wir haben jetzt die Buwak da verkauft, da haben wir jetzt ein paar Millionen
uns eingesteckt und
das ist jetzt gegangen über Kanada. Das ist jetzt gegangen über
Kanada. Schwer von außen zu sehen.
Das wäre ja, warum sollte man über irgendwas, was illegal ist, irgendwem anderen erzählen? Man sieht ja jetzt gerade beim Herrn Silberstein bei der SPÖ, dass jedes Schriftl ist ein Giftl. Das ist ja jetzt.
Das ist allerdings ein grundsätzlich kluger Rat, den ich jedem geben würde. Gewisse Dinge, auch ganz anständige Dinge, besser mit Menschen zu besprechen.
Man darf auch eines nicht vergessen: die Strache-Truppe hat ja damals auch so extrem Druck gemacht, weil sie wissen wollte. Ich kann mich erinnern, Beispiel Eurofighter. Der Strache wurde zum Parteichef-Stellvertreter gewählt und hat als erste Handlung verlangt, intern, er will die Parteifinanzen sehen, weil er hat die Information, dass Eurofighter-Gelder geflossen sind. Er will die Finanzen sehen. Dann hat es eine Prüfung gegeben, es war in den Finanzen nichts drinnen. Aber man zeigt schon, dass natürlich dem Strache jetzt das vorzuwerfen, dass er für die Regierung, die sich von ihm getrennt hat, ist natürlich schon auch ein sehr schönes Framing. Aber da kann man kann ihn wegen vielen, und die FPÖ wahrscheinlich wegen vielen kritisieren, aber für die Handlungen der damaligen Regierung ist die FPÖ, jetzige FPÖ, glaube ich, nicht verantwortlich.
Ist das deiner Meinung nach, wobei eben wir haben alle unsere Geschichte und die FPÖ hat ihre und damit muss er leben, der Heinz-Christian Strache. Was mich jetzt noch zum Schluss zu kommen, noch interessieren würde, deine Einschätzung. Die FPÖ, über die wir sprachen damals im Jahr 2000 mit der Regierungsbeteiligung, die FPÖ heute, wir sitzen in der FPÖ jetzt schon seit einigen Jahren, zahlreiche Burschenschafter, teilweise mit deutschnationalem Hintergrund, das ist sehr stark. Also ich sage jetzt, ideologisch ist die Partei irgendwie geschlossen und gefestigt, gerade in diesem Bereich, gefestigter wahrscheinlich oder sicher, als es damals war, ich rede jetzt im Parlamentsklub. Ja. Wenn wir uns das anschauen, auf der anderen Seite anschauen, es gibt ja genügend Geschichten, wir kennen sie alle, wo es immer wieder Fälle gibt von Politikern und Politikerinnen der FPÖ, die auffallen mit antisemitischen, fremdenfeindlichen Äußerungen von Andreas Mölzer über Frau Winter, über Herrn Königshofer bis zuletzt Herrn Hübner.
Man muss sagen, das war jeweils die letzte Äußerung in politischer Funktion bei der FPÖ.
Es sind sehr viele.
Das muss man wirklich sagen. Das ist ein großer.
Es gab Ausschlüsse.
Ich klinge ja jetzt schon wie ein.
Du bist schon im Pressesprechermodus.
Aber grundsätzlich, das muss man schon auch eine Gegenmeinung klarstellen, weil das war bei all diesen genannten Persönlichkeiten, war das ihre letzte Äußerung als Politiker. Das hätte es bei Haider nicht gegeben. Da wurde dann halt ein Auge zugedrückt und gesagt, na, das war ja nicht so gemeint. Das geht schon,
also
nicht so schlimm.
Also es gibt heute, da hat sich
die FPÖ auf jeden Fall, ich kann es jetzt einmal sagen, für den Führungskreis. Der Führungskreis rund um den Parteichef und die Generalsekretäre gibt es da Zero Tolerance.
Gut, aber es passiert halt immer wieder und man muss sich immer wieder konfrontieren. Ja, was mich jetzt interessiert, also eben wie du
widerlich
sagst,
genug.
Dass man sagt, eben jemand wird dann ausgeschlossen, es gibt einen Rückzug, es gibt teilweise auch Verurteilungen.
Was soll eine Partei denn sonst machen,
außer ausschließen? Ich sage ja, also es ist halt nur, diese Geschichten gibt es und sie sind halt keine Einzelfälle, wie man gerne sagt. Wo siehst du jetzt in diesem ganzen Kontext die FPÖ heute stehen 2017 im Vergleich zu 2000? Wo steht sie da ideologisch? Wie kann sie sich, wenn es zu so einer Regierungszusammenarbeit käme, entweder mit der ÖVP oder der SPÖ, wie würde sie dastehen, deiner Meinung nach?
Man muss die FPÖ, der Unterschied ist, ich würde so sagen, die FPÖ ist relativ dort stehen geblieben, eventuell nach rechts gerückt, ein wenig, im Stand von 2000. Aber der große Unterschied ist, dass die FPÖ sich als Mitte der Gesellschaft mittlerweile verkauft und auch sieht.
Weil alles nach rechts rückt, leichter in der Mitte.
Rückt
auch die Mitte.
Nicht
ne?
Die FPÖ ist in die Mitte gerückt, sondern die Gesellschaft ist nach rechts gerückt in den letzten 10 Jahren.
Das heißt, kommt man
die FPÖ
in die Mitte,
ist nicht am Rand, sondern die FPÖ ist Mitte rechts. Sie war früher rechts am Rand mit ihren Einstellungen, die nicht so radikal waren wie heute in der Grundgeschichte. Aber es hat sich die Gesellschaft, es hat sich die Situation geändert. Und dadurch ist die FPÖ meiner Meinung nach Mitte rechts in vielen Dingen, auch in der Positionierung her. Und dieses Rechts-Links-Denken ist ja sowieso überholt, aber es ist seit den 90er Jahren überholt.
Sich mit dieser heutigen Position in der Gesellschaft, die FPÖ, würde sie sich damit in einer Regierungsarbeit jetzt sozusagen mit den einen oder anderen leichter tun als damals, deiner Meinung nach? Wäre das...
Ich halte den Ansatz der Blauen relativ für vernünftig, die direkte Demokratie auszubauen. Das ist die Kernkoalitionsbedingung. Weil aus der Lehre aus 2000, woran ist man denn gescheitert? An den Reformen. In vielen Dingen, weil einfach man vorher viel zu viel versprochen hat, Jörg Haider. Und dann in der Realität, warum machen denn Regierungen vieles nicht? Einfach weil die Umfelder, die Umwege, die EU... Weil man einfach, eine Regierung hat keine absolute Macht. Eine Regierung ist zwar stark und kann viel machen, aber sie ist eingebettet in ein System von Checks and Balances, was gut ist. Wichtig ist in einer Demokratie, sieht man gerade bei Herrn Trump, wie wichtig Checks and Balances sind. Aber die Grundgeschichte ist auf jeden Fall die, man könnte mit der direkten Demokratie halt wirkliche schwere Entscheidungen auslagern, ans Volk auslagern, was ja durchaus vernünftig sein kann, wie man dazu steht. Also da gibt es ja auch viele Initiativen, die sich gerade für direkte Demokratie bilden. Weil man darf eines nicht vergessen, Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten, dieses System hat sich abgesichert über eine Zweidrittelmehrheit. Und selbst wenn ÖVP und FPÖ zusammengehen und dann beide ein hervorragendes Wahlergebnis haben, wird man wahrscheinlich keine Zweidrittelmehrheit zusammenkriegen. Es geht aber ein Gesetz über eine Verfassungsänderung, geht ein normal einfach Gesetz und dann eine Volksabstimmung zu machen mit einer Zweidrittelmehrheit. Also diese Sachen, also direkte Demokratie ist eine Möglichkeit eines Ausstieges, eines Ausweges, das eine Bevölkerung auszulagern, was gut sein kann.
Okay, das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, wenn es möglich wäre, bei einer Regierungsbeteiligung dieses Thema stark einzubringen und zu besetzen in einer Regierung, dann könnte es sozusagen besser auch jetzt für die Partei selber in ihrem Interessen in der Regierung laufen als
2000. Damals. Man kann ja dann sagen, schau, wir haben die Leute befragt, die Leute wollen das nicht, danach richten wir uns als Demokraten. Umgekehrt ist, ihr wolltet das selber, also regt euch jetzt nicht auf.
Verstehe. Jetzt möchte ich dich noch zum Abschluss fragen, die zwei Fragen, die wir jetzt immer im Wahlkampf unseren Gästen stellen. Einschätzung von dir aus heutiger Sicht, wer wird am 15. Oktober Erster?
Aus heutiger Sicht wird am 15. Oktober ganz sicher Sebastian Kurz Erster. Auch wenn sicherlich in den nächsten Tagen noch irgendwelche Umfragen auftauchen, die sagen, es wird ein unglaubliches, knappes Rennen. Es gibt es aber vor jeder Wahl. Weil einfach,
immer Kopf an Kopf.
Weil einfach die größte Gefahr für den Kurz ist, dass er seine Leute nicht zur Wahl kriegt, so wie der Schüssel 2006, dass sie demobilisiert werden. Weil alles ein System, also ein rot-schwarzes System, wir wollen nicht, und dass dieses Neue beim Kurz weg ist. Die Mobilisierung, das werden sicher irgendwo kommen, es wird knapp, die FPÖ holt auf und die Roten sind auch nicht zu unterschätzen. Ihr müsst jetzt den neuen Weg stärken.
Und wer glaubst du wird dann, welche Koalition hältst du persönlich jetzt aus heutiger Sicht für die wahrscheinlichste von all denen, die herumgeistern als Möglichkeiten?
Wenn es sich ausgeht, halte ich am wahrscheinlichsten Schwarz-Grün. Was aber jetzt von den Mehrheiten.
Also die von dir vorhin schon
brauchen einen vernünftigen Überhang. Wenn sich die ausgeht, wird die wahrscheinlich kommen. Wenn sich die nicht ausgeht, wo auch eine große Wahrscheinlichkeit besteht, tippe ich auf Schwarz-Rot mit Kurz Doskozil, einfach weil es der ÖVP einen unglaublichen Spaß macht, immer die SPÖ möglichst stark zu demütigen und die SPÖ bereit ist, sich sowas von demütigen zu lassen. Nur um Posten und Macht zu erhalten. Weil die SPÖ ist einfach in ihrer DNA eine Regierungspartei. Und wenn die ÖVP, man darf nicht vergessen, ÖVP-FPÖ-Förderungen der ganzen Kürzungen durchgeht, man kann nur bei den Förderungen kürzen. Das ist das gesamte rot-schwarze System an NGOs etc., wo alle diese Mittelbaufunktionäre sich gemütliche Jobs organisiert haben. Weil wir haben in Österreich eine doppelt so hohe Förderung wie im OECD-Schnitt, weil wir keine Projektförderung machen, also konkrete Projekte, sondern weil wir sehr hohe Basisförderungen haben. Und da leben tausende Menschen, wunderbarst davon. Und das wird natürlich gefährdet. Und das sind aber die Leute, die oft bei Parteitagen die Basis der Delegierten bilden. Also Abstimmungen über Koalitionen etc. macht er halt. Der Sinn von Parteien ist, Macht zu erhalten, um auch was zu verändern und diese Macht dann auch zu bewahren.
Und in diesem Sinne würdest du das auch für eine Variante dann halten, dass sich
das ist für mich
in dem Fall die SPÖ mit den Schwarzen doch noch zusammentun Variante, würde?
Weil ich erinnere an genug gestritten, es reicht. Im Endeffekt haben sich die beiden ehemaligen Großparteien immer noch zusammengefunden, weil sie sich einfach das Land so wunderbar aufgeteilt haben, dass sie es mit niemandem teilen wollen.
Dann schauen wir, wie es ausgeht am 15.
Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Vielen Dank für deinen Besuch, Heimo.
Danke. Ich sage danke. Vielen Dank.
Das war's für heute von uns. Wem die Folge gefallen hat, bitte liked uns auf Facebook und Twitter. Teilt uns, empfiehlt uns weiter und sendet uns jederzeit Feedback aller Art. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.